Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch den Kolosserbrief. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Es war ein sonniger Wintertag, als Ilse wieder einmal in ihrem gemütlichen Sessel in der Ecke ihres Wohnzimmers saß. Die Uhr an der Wand tickte leise vor sich hin und durch das Fenster strömten die Sonnenstrahlen warm. Doch trotz der friedlichen Atmosphäre war Ilse in letzter Zeit oft unruhig. Sie hatte von so vielen Betrügereien gehört, die Senioren im ganzen Land waren betroffen und sie fragten sich, ob sie selbst auch schon mal Ziel solcher Gauner geworden seien. Es begann, wie so viele dieser Anrufe, ein Klingeln am Telefon, das sie in ihrer ruhigen Welt störte. Ilse nahm den Hörer ab, eine freundliche Stimme am anderen Ende. Rate mal, wer hier spricht. Ilse runzelt die Stirn, die Stimme klang vertraut, aber sie konnte sie nicht sofort einordnen. War es ein Bekannter? War es ein Verwandter? Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal mit jemandem sprach, der sie so angesprochen hätte. Na, fragte die Stimme am Telefon, wieder mit diesmal etwas mehr Verärgerung, als ob sie wissen müsste, wer da am Telefon sei. Na, weißt du es nicht? Ich bin's, dein Enkel, sagte die Stimme dann, mit einer Mischung aus Dringlichkeit und Vertrautheit. Was ist passiert? Fragte Ilse, während sie sich fragte, ob an diesem Anruf vielleicht irgendetwas nicht stimmt. Im nächsten Moment erklärt der Anrufer, dass er in einen Unfall verwickelt ist und unbedingt dringend 5.000 Euro braucht, um diesen Schaden zu decken. Ilse ist natürlich sehr mitfühlend, aber sie bleibt skeptisch und fragt den Anrufer, warum rufst du denn nicht deine Eltern an? Nun, er drängt, du bist die Einzige, die mir helfen kann. Ilse überlegt kurz und erinnert sich dann an die vielen Geschichten der Betrugsversuche und antwortet, gib mir die Nummer deiner Eltern. Der Anrufer weicht aus und Ilse legt auf. Erleichtert setzt sie sich wieder in ihren Sessel und wusste, sie hatte die Falle durchschaut. Und gleichzeitig fragt sie sich, wie viele andere sind wohl schon drauf reingefallen? Ein Klassiker, oder? Der Enkeltrick-Betrug. Wer kennt ihn nicht? Wer hat nicht schon davon gehört? Warum konnte Oma Ilse diesem Betrug entkommen? Sie konnte ihm entkommen und ihn entlarven, weil sie wachsam war, weil sie vorbereitet war. Heute Morgen geht es auch für uns um eine Gefahr. Heute Morgen geht es für dich um die Gefahr, dass du beraubt wirst. Die Gefahr, dass du beraubt wirst, aber viel mehr als nur 5.000 Euro. Es geht um viel mehr als nur um Geld. Letzten Sonntag haben wir uns in Kolosser 2 in den Versen 4 bis 8 schon angeschaut, dass Verführung real ist, dass sie da ist, dass wir achtsam sein müssen. Und heute vertiefen wir einige Elemente, die wir letzten Sonntag nicht mehr geschafft haben zu beleuchten, und schauen uns genauer an, wie dieser Raub, vor dem wir uns in Acht nehmen müssen, aussieht. Deshalb lautet unser Predigttitel heute Morgen: Achtung, lass dich nicht berauben. Der Kolosserbrief, er macht deutlich, insbesondere dieser Abschnitt, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. In Christus sind alle Schätze verborgen. Du musst nun wachsam sein, indem du erstens verstehst, was auf dem Spiel steht, und zweitens die Taktik der Diebe kennst, damit du dich nicht um die Weisheit in Christus berauben lässt. Die Weisheit Christi in deinem Alltag, die so viel wertvoller ist als alles, was wir irgendwie beziffern könnten. Um dieser Weisheit kannst du beraubt werden. Und davor musst du in Acht sein, dich in Acht haben. Lasst uns den Text von heute Morgen gemeinsam lesen. Wir lesen wieder einen etwas größeren Abschnitt von Kolosser 1, 28 an bis Kapitel 2, Vers 10 und werden uns um Vers 8 herum drehen und ihn beleuchten. Wir lesen im Kolosserbrief von Paulus in Kolosser 1, Vers 28. Ihn, damit meint er Jesus, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt, durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß den Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Soweit die Gedankeneinheit von Paulus im Kolosserbrief, nachdem er im ganzen ersten Kapitel schon weiter ausformuliert hat, wie herrlich Jesus Christus ist, sagt er nun: In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das erste Kapitel des Kolosserbriefes ging darum, dass Jesus Herr ist über die Schöpfung, der Schöpfer selbst ist, dass er Herr ist über die Gemeinde, und jetzt kommt er zu dem Höhepunkt des Ganzen. Er formuliert jetzt, dass er Herr ist in deinem Alltag, dass er erhaben ist in deinem Alltag, dass er alles ist, was du brauchst für deinen Alltag. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Du brauchst nichts anderes als Christus. Niemand anderen als Christus. Und das haben wir letzten Sonntag in den Versen 4 bis 8 gesagt. von Alex schon gesehen. Unter dem Titel »Lass dich nicht verführen« haben wir gesehen, dass Verführung erstens real ist, dass die Verteidigungsanlage stehen muss und dass das Abwehrtraining Pflicht ist. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Paulus davon überzeugt ist, dass die Kolosser stehen, dass sie gefestigt sind. Aber er muss sie und will sie aufrufen, im Glauben zu bleiben, weil die Gefahr real ist. Und das Abwehrtraining in den Versen 6 und 7 ist der Schlüssel in diesem ganzen Training, die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit über das, was Christus getan hat. Und es wird deutlich in den nächsten Versen, ab Vers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, was Christus getan hat. Wie er unsere Schuldschrift ans Kreuz genagelt hat. Lasst uns all diese Wahrheiten, auch wenn wir heute nur einen Vers uns schaffen anzugucken, nicht losgelöst vom ganzen Zusammenhang sehen. Und ihr habt in euren Wochenblättern auch die einzelnen Verse aus dem ganzen Brief mit aufgelistet, sodass ihr besser nachvollziehen könnt, wie die Verwebung vom Argument von Paulus in dem Brief ist und wo er noch hinkommt und wo er schon war in seinem ganzen Argument. Ihr Lieben, auch wir sind in der Gefahr, dass wir irgendetwas mehr bräuchten als Christus. Wenn du noch nicht ganz weißt, wovon ich rede, dann bin ich der Überzeugung, dass am Ende der Predigt du mehr verstehst. Wir meinen manchmal, wir haben Christus und er ist gut und er hat uns gerettet. Und wovon spricht er, wenn wir mehr wollen? Einige Beispiele werden wir uns heute anschauen. Wir brauchen Christus allein, wenn wir mit unserer Unzufriedenheit kämpfen. Besonders, wenn Leute, Lehrer, häufig Christen, mit Überredungskünsten daherkommen und uns raffiniert täuschen wollen. Viel ausgeklügelter als der Enkeltrick. Deshalb müssen wir uns erinnern, dass unsere ganze mühevolle Suche nach der Erfüllung des Lebens, nach der Vergebung der Sünden, ihr Lieben, diese mühevolle Suche hat ein Ende gefunden in Christus. Richtig? Wenn deine Suche in Christus ein Ende gefunden hat, dann wandel in ihm, so wie du zum Glauben gekommen bist. Genau das sagt Paulus. Und nicht nachdem du nun gerettet bist, denkst du dir, ich brauche doch noch was mehr. Davor warnt Paulus in diesem Abschnitt. Die Warnung, ihr Lieben, ist real, sie ist echt, sie ist notwendig. Denn wir stehen in der Gefahr, beraubt zu werden. Lass dich nicht berauben. Unsere zwei Punkte heute Morgens: erstens, wir schauen uns an, was auf dem Spiel steht. Und zweitens schauen wir uns die Taktik der Diebe an. Lass uns beginnen mit der Frage, was steht auf dem Spiel? Wovor soll ich denn beraubt werden können? Was steht auf dem Spiel? Das Erste, was wir sehen, ist, es steht was auf dem Spiel. Denn die Worte in Vers 8 lauten, hab Acht. Hab Acht. Es ist das, was Paulus benutzt, um deutlich zu machen, es ist dringend. Es ist wichtig, die Gefahr ist unmittelbar da und dieses Habt Acht ist ein fortwährendes Achthaben. Es ist nicht so, dass es einmal passiert und dann nie wieder. Hab Acht. Es ist ein wenig wie das Achthaben, keinen Unfall zu bauen. Ich freue mich, dass du Auto fahren kannst, aber hab Acht. Und wann sagen wir das insbesondere? Vielleicht den jüngeren Fahrern, wenn es auf einmal glatt wird, wenn es regnet, Wenn ich merke, oh, die Reifen haben gar nicht mehr so viel Profil. Hab Acht, das, was mit guten Reifen funktioniert, funktioniert gerade nicht. In einigen Situationen müssen wir besonders aufpassen. Die Umstände können darauf hindeuten, aber generell haben wir immer Acht. Und gleichzeitig steigen wir nicht jedes Mal ins Auto und denken uns beim Umdrehen des Schlüssels, ich darf keinen Unfall bauen. So funktioniert unser Leben nicht. Aber so ist der Abschnitt heute. Unser Leben ist, wir sind Jünger Jesu. Wir lieben Jesus, wir folgen ihm nach, wir fahren Auto. Aber heute ist die Warnung da, pass auf, dass du keinen Unfall baust. Was steht auf dem Spiel? Auf dem Spiel steht erstens, deine Verherrlichung Jesu steht auf dem Spiel. Du kannst beraubt werden, dass du Jesus verherrlichst. Ein anderes Wort für verherrlichen ist Ehren. Ein anderes Wort für Ehren ist, ihm den Respekt geben, der ihm gebührt. Darin kannst du beraubt werden. Lass uns zurückgehen zu Vers 28. In Kolosser 1, 28 hat Paulus schon geschrieben, dass sein Ziel ist, jeden Menschen zu ermahnen und jeden Menschen zu lehren in aller Weisheit und jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Als wir diesen Text näher angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass Paulus Ziel ist, jeden einzelnen Gläubigen zur vollen Reife in Jesus zu führen. Davon kannst du beraubt werden. Jesus ist vollkommen Gott. Die ganze Fülle, haben wir schon gelesen in 2 Vers 10, wohnt in Jesus. Du bist in Jesus zur Fülle gebracht. Und du kannst davon beraubt werden, dass du ihm die Verherrlichung und Ehre für dieses sein Werk auch wirklich gibst und danach lebst. Wir sehen, auf der einen Seite sind wir überzeugt davon, dass Jesus genügt. Und auf der anderen Seite strömen die Aussagen von überall auf uns ein, dass dieser herrliche und erhabene Jesus kleiner gemacht wird, als er wirklich ist. Dass Jesus genügsam ist für einen Bereich deines Lebens, aber nicht für jeden Bereich deines Lebens. So viele Gläubige heute behaupten fest, dass die Psychologie ein gleichwertiger, ja sogar notwendiger Partner neben Jesus und der Theologie sein muss. Genau das Gleiche haben die Kolosser damals gehabt. Sie hatten die Herausforderung oder die Irrlehre, dass Jesus zwingendermaßen seine Hilfsengel brauchte. Wir kommen in Kapitel 2 noch dazu. Jesus vielleicht heute seine Maria brauchte. Nein, er ist vollkommen genug. Natürlich hat er seine Engel, aber er ist Herr über diese Engel. Nichts muss hinzugefügt werden. Paulus, er kommt hier zum Höhepunkt und er beschreibt, dass Christus für unseren Alltag genügt. Die Lüge und der Irrlehre ist real, dass Christus für den Alltag nicht genügen würde. Und wenn dem so wäre, dann würdest du ihm nicht die Ehre geben, die ihm zusteht. Wenn es die Schule ist, die das Herz deines Kindes so lieb gemacht hat, dann wirst du Christus nicht gebührend ehren, weil er hatte gar keinen Anteil daran, das Herz deines Kindes zu verändern. Wenn bestmarriageadvice.com deine Ehe gerettet hat, wessen Ehre wird dann gemindert? Christi Ehre wird gemindert, weil er gar keinen Anteil daran hatte. Wenn die neuesten Leiterschaftsprinzipien, Konfliktlösung, Kommunikation, für Gemeinde, für Arbeit, für Ehe. Wenn das die Grundlage dessen ist, wonach du lebst, wessen Ehre wird dann gemindert? Christi Ehre wird gemindert, weil er gar keinen Anteil an diesem Erfolg hatte. Ist es überhaupt tragisch, Christus nicht zu ehren? Ist es überhaupt etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt, nicht beraubt zu werden, dass ich Christus ehre? Jesus nicht zu ehren, ist die größte Sünde der ganzen Menschheit. Lasst uns das einmal eins nicht vergessen. Und deshalb, ja, ist es wert, dass wir Acht haben. Denn in ihm, Kolosser 1,19, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Es gefiel Gott in ihm, alle Fülle wohnen zu lassen. Das ist Gottes Vorsatz, dass in Jesus sich alles erfüllt. Dass wir auf ihn schauen, dass in ihm, Kolosser 2,3, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und deshalb haben wir in Kolosser 1, 28, 29, 2, Vers 1 auch schon aufgezeigt, dass die unermüdliche Arbeit deiner Lehrer, deiner Leiter, deiner Ältesten ist, Jesus zu verkünden und jeden einzelnen Menschen zur Reife in Christus zu führen. Ohne diese Reife in Christus wirst du beraubt. Davor musst du Acht haben. Was steht also auf dem Spiel? Erstens die Verherrlichung Jesu, dass du Jesus verherrlichst. Zweitens steht auf dem Spiel, dass du keine Freude im Leben hast. Deine Freude im Leben wird gemindert, wenn du nicht aufpasst. Sie wird dir geraubt, weil alle anderen Ratgeber, alle anderen Hilfsmittel, alle anderen Tipps und Weisheiten, und einige davon hat Alex letzte Woche schon genannt, alle anderen Ratgeber außerhalb von Christus werden dich bitter enttäuschen. Deshalb wird deine Freude beraubt. Niemand kann dauerhaft liefern, außer Christus allein. Es ist nur ein kurzer Fix, der hier und da funktionieren mag, aber sie werden dich letztlich enttäuschen. Christus allein kann die Fülle geben. Das haben wir uns in Kapitel 2, Vers 2 schon angeschaut, dass dieser ganze Kampf, den Paulus beschreibt, das Ziel hat, die Herzen zu ermutigen. Dein Herz wird ermutigt, wenn du eine Hoffnung hast. Die Hoffnung hast du, wenn Jesus die Antwort ist. Die Herzen sollten ermutigt werden, Kolosser 2,2. Sie sollten in Liebe zusammengeschlossen werden. Sie sollten völlige Gewissheit haben. Das ist Freude. Wenn wir das erkennen, ermutigte Herzen, zusammengeschweißt in Liebe, mit Gewissheit. Diese Freude, sie wird dir geraubt, wenn du nicht Acht hast. Der ganze Kolosserbrief spricht auch noch davon, dass du keine Heilsgewissheit haben kannst, keine Freude über Sündenvergebung haben kannst, da kommen wir noch hin, nicht reif bist, das haben wir schon gesehen in Vers 18, keine Dankbarkeit haben wirst und keinen ewigen Lohn. Petrus, er nutzt folgende Worte. Petrus sagt seinen Lesern in 2. Petrus 1,9, wem diese Dinge fehlen, ihr könnt die Verse vorher nochmal lesen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Wem diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das ist eine der Möglichkeiten, wie du beraubt wirst. Du vergisst, was Jesus für dich getan hat. Deswegen war die Taktik letzten Sonntag Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was Jesus für dich getan hat. Dankbarkeit für sein Rettungswerk. All das, was ab Vers 9 weiter ausformuliert wird im Kolosserbrief. Was steht also auf dem Spiel? Wovor wirst du beraubt, dass du Jesus verherrlichst? Zweitens, dass du Freude im Leben hast. Und drittens, ich habe es schon angedeutet, dass du ewigen Lohn hast. Auch davon wirst du beraubt. In Kolosser 2, Vers 8 in unserem Text heißt es, hab Acht, dass euch niemand beraubt. Das Unmittelbare, auf das Paulus jetzt wechselt, ist der ewige Lohn. Er kommt von der Verherrlichung, er kommt von der Freude und er spricht jetzt beginnend davon, ewigen Lohn zu verlieren. Schaut in Vers 18 hinein. In Kolosser 2, 18 benutzt er den klareren Begriff. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Den Kampfpreis bringen. In Kolosser 1, 23 hat er schon davon gesprochen, dass wir vor Christus kommen, im Preisgericht. In Kolosser 2, 8 sollen wir nicht beraubt werden und in Kolosser 2, 18 nicht um den Kampfpreis gebracht werden. Nun, 5 Verse später in Kolosser 2, 23 sagt er nochmal, diese Lehren, die haben freilich einen Schein von Weisheit in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und sind doch wertlos und zur Befriedigung des Fleisches. Was meint er mit wertlos? Wann sollen denn irgendwelche Taten wertvoll werden? Im Preisgericht. Denn da wird jede Tat beurteilt. Und die einen sind wertlos und die anderen wertvoll. Wir haben in einer der letzten Osterpredigten uns 2. Korinther 5 angeschaut, wo dieser klarste Aussage dazu steht in Vers 10, 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Besser übersetzt, unnütz. Wir werden vor dem Richterstuhl stehen und wenn wir unser Leben meistern wollen ohne Christus als Mittelpunkt, dann wird nicht viel überbleiben am letzten Tag von unserem Preisgericht. In der nächsten Predigt werden wir uns noch mehr anschauen. Ab Vers 9 und 10 und in Kapitel 3 und 4 könnt ihr schon nachlesen, wie das genau aussieht. Gott lässt uns nicht im Ungewissen. Es passt nur nicht alles in eine Predigt hinein. Wir streben nach dem, was droben ist. So fängt Kolosser 3, Vers 1 an. Das steht auf dem Spiel. Deine Verherrlichung Jesu in deinem Leben, deine Freude in deinem Leben und dein ewiger Lohn. Wovon sprechen wir? Wir sprechen von unserem Alltag. Wir sprechen von gestern. Wir sprechen von morgen. Wir sprechen von dem, worin wir leben. Wir sind gerade nicht bei 1. Mose 1, dass irgendwann mal Gott die Welt geschaffen hat. Ja, aber es hat heute Relevanz. Und heute müssen wir Acht haben, dass wir wachsam sind. Und es sind alles Klassiker. Habt keine Angst. Es sind alles Klassiker, vor denen wir wachsam sein müssen. Genauso wie Oma Ilse einen Klassiker hatte mit dem Enkeltrickbetrug. Und sie war wachsam. Sie kannte die Taktik und sie nahm die Warnungen ernst. Also haben wir zuerst gesehen, was auf dem Spiel steht und wollen uns nun anschauen, wie die Taktik der Diebe aussieht. Damit du dich nicht berauben lässt, um die Weisheit Christi im Alltag anzuwenden. Wie sieht die Taktik aus? In unserem Alltagsleben Christus die Ehre zu rauben, uns die Freude zu rauben und ewigen Ruhm zu rauben. Die Taktik der Diebe. Erstens, es sind leere und betrügerische Weisheiten. Zweitens, sie haben für alles eine Erklärung. Drittens, sie benennen den Krieg um. Und viertens, es ist Hochglanz nach außen. Kolosser 2,8, die Taktik. Achtet darauf. Wenn Paulus sagt, habt Acht, dass euch niemand beraubt, dann spricht er von echten, einzelnen Menschen. Er spricht von tatsächlichen Personen, die vorbeikommen, in deine Gedanken kommen, durch die Worte. Wir haben letzten Sonntag schon viel davon gesprochen. Der Krieg wird in Worten ausgefochten. Zumindest ist es hier sehr deutlich. Es sind einzelne Leute. Es ist nicht irgendeine Macht. Es ist nichts Unpersönliches, sondern es sind Momente. Letzten Sonntag haben wir uns Influencer angeguckt und andere, Christfluencer. Einzelne Leute, sei Vorsicht, könnten wir hier übersetzen, dass es nicht jemanden gibt, der dich gefangen nimmt. Das ist diese Phrase in Vers 8. Wie sieht die Taktik aus? Die erste Taktik ist leere, betrügerische Weisheit. In Vers 8 lesen wir, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug. Die Philosophie und leeren Betrug. Die Wortstellung im Griechischen hier zeigt, dass der leere Betrug die Philosophie näher erläutert. Die Philosophie, die Paulus hier meint, ist leerer Betrug. Das ist, wie die Philosophie beschrieben wird. Warum? Dieser leere Betrug ist erstens von Überlieferungen der Menschen und zweitens den Grundsätzen der Welt gemäß. Schauen wir uns diesen leeren Betrug an. Das Wort Philosophie, es kommt aus dem Griechischen, es bedeutet einfach nur Liebe zur Weisheit. Magst du Philosophie? Hast du eine Philosophie? Vielleicht denkst du, nee, habe ich nie belegt, das Fach. Hört gut zu. Jeder Mensch hat eine Philosophie, ist von einer Philosophie überzeugt und nach dieser Philosophie lebt er. Und es gibt eben Philosophie, die ist hohl. Da ist nichts drin. Die ist betrügerisch und vor der müssen wir aufpassen und Acht haben. Die Taktik ist eine leere, betrügerische Philosophie. Philosophie bedeutet erstmal nur, wie setzt du dein Wissen in deinem Alltag um? Es ist die angewandte Weisheit, die Überzeugung davon, die Liebe danach zu wissen, die Erkenntnis zu wissen und dann zu sehen, wie setze ich sie um? Und genau da gehört Christus mit rein. Er gehört eben nicht nur in irgendein Buch hinein oder dann ins Theologiebuch hinein, sondern er gehört in deinen Alltag. Diese betrügerische Lehre, sie wird uns in Kolosser 2,8 auf zwei Arten beschrieben. Das Erste, was wir hier sehen und uns anschauen, ist gemäß den Überlieferungen der Menschen. Diese leere, hohle, betrügerische Philosophie ist entsprechend der Überlieferung der Menschen. Die ersten Räuber stehen hier vor deinem Herzen. Diese Lehrer, sie wollen dir weismachen, dass Christus für deine Rettung gut ist, aber für die Antworten deines Lebens, für die Antworten in deinem Alltag, für die Herausforderung deines Lebens brauchst du mehr. Brauchst du Experten? Brauchst du Wissenschaftler? So beginnen sie, dich zu berauben. Und wir haben uns letzten Sonntag viel davon angeschaut. Leerer Betrug. Letzte Woche hat Alex ein wenig über die sozialen Medien gesprochen und ihre Lügen, ihre viel Wahrheit und ein bisschen Lüge, die uns wegführt. Er hat auch darüber gesprochen, wie die Welt das große Ziel hat, unsere Kinder so früh wie möglich zu beeinflussen und so lange wie möglich zu beeinflussen, anstatt Gottes Plan zu folgen, dass er den Eltern die Verantwortung gegeben hat für die Erziehung in Gottesfurcht. Aber dieser Betrug, diese leere Weisheit, sie wird in vielen anderen Bereichen sichtbar. Ich möchte euch ein weiteres Beispiel geben. Ein Beispiel des Betrugs. Grundlage für den Betrug ist der Hedonismus. Der Hedonismus, er besagt, dass der Genuss des einzelnen Menschen das höchste Gut ist. Unsere Welt, unsere Gesellschaft lebt nach diesem Prinzip, nach dieser Weisheit des Hedonismus. Dein Genuss trumpft alles. Die Folge von dem Hedonismus, dass dein Genuss über allem steht, ist, dass in der logischen Konsequenz in dem Genuss sexuelle Freizügigkeit die Folge ist. Meine Befriedigung ist das allerhöchste Gut, denn es geht um meinen Genuss. Das ist die nächste logische Folge dieser Philosophie. Nach der Philosophie, nach dieser sexuellen Freizügigkeit, kommt die logische nächste Folge, nämlich dass Abtreibung in Ordnung sein muss. Denn ich habe ja etwas, was mich stört in meinem höchsten Genuss. Mein höchster Genuss, sexuelle Freizügigkeit, Abtreibung als nächste Folge. Nach der Abtreibung folgt, vielleicht auch gleichzeitig, die logische Folge der Homosexualität. Wenn mein Genuss die allerhöchste Ebene ist, auf der entschieden wird, und das höchste Gut, dann werde ich diesem meinen Genuss auf egal welche Weise Befriedigung verschaffen. Sie ist in Ordnung. Und es ist schon im Gespräch, auch in unserem Land, dass nun folgt, dass, was im Lexikon als Störung der Sexualpräferenz klassifiziert wird, Pädophilie, auch in Ordnung sein muss. Sie muss deshalb in Ordnung sein, natürlich muss sie kontrolliert sein und es muss alles im gegenseitigen Einverständnis passieren, aber das ist der nächste logische Schluss vom Hedonismus, dass mein Genuss befriedigt werden muss. Natürlich soll es in all diesen Schritten nie Missbrauch geben. Wo, ihr Lieben, ist der Haken? Wo ist der Haken? Wo wurden wir beraubt? Stimmt ihr überein, dass all die logischen Folgen schrecklich sind? Absolute Sünde sind? Ich hoffe, der Haken liegt nicht in dem Wort Genuss. Genuss ist von Gott gegeben. Alles, was Gott geschaffen hat, ist zum Genuss gegeben. Wir sind gerade in 1. Mose, wir haben uns die ganzen Schöpfungstage angeschaut. Und auch die Sexualität ist zum Genuss gegeben. Darin liegt nicht der Haken. Worin liegt der Haken? Dass über dem Genuss Gott aus der Gleichung raus eliminiert wurde, gestrichen wurde. Denn Gott ist es, der all dem den Rahmen gibt. Er ist der Geber, er ist der Designer, er hat die Autorität und er hat diesem Genuss einen heiligen Platz gegeben, nämlich die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ein Leben lang. Und wenn Gott vorne in der Gleichung rausgestrichen wird, dann kommt eins zum anderen. Eins zum anderen. Das ist die Philosophie der Welt. Und sie ist absolut logisch. Sie ist total nachvollziehbar. Jede Abweichung von diesem Plan Gottes, egal ob sie in deinen Gedanken stattfindet oder du schon mit dem Feuer spielst oder die Tat vollzogen hast, ist nicht Genuss, sondern ist Sünde. Weil mit Gott in der Gleichung ist die Frage nicht, ob es sich schön anfühlt. Das ist der Hedonismus. Hauptsache, ich freue mich. Sondern mit Gott in der Gleichung ist, was ist sein Plan, wie dieser Genuss aussehen soll. Und das raubt Christus die Ehre, es raubt dir die Freude und es raubt dir ewigen Lohn. Ist dieses Beispiel zu absurd für eine Predigt? Seid euch bewusst, das ist die Beschreibung von vielen Christen in unserem Land, von vielen Gläubigen, von vielen Gemeinden. Die Frage ist nur, wann sie die Reißleine ziehen. Beim Hedonismus, bei sexueller Freizügigkeit, bei Homosexualität. Das ist alles schon kein Problem mehr in vielen Gemeinden. Pädophilie ist natürlich noch nicht okay. Da sind wir schon. Versteht ihr, dass die Gefahr real ist? Die Taktik des Widersachers ist betrügerisch. Aber der zweite Aspekt der Taktik ist, dass es für alles eine Erklärung gibt. Die Taktik des Widersachers ist so effektiv, weil sie logisch ist, weil sie nachvollziehbar ist. Wenn ihr das Argument ein bisschen weiter durchdenkt, des Hedonismus, ist alles nachvollziehbar. Natürlich ohne Missbrauch. Aber von der Sache her ist es nachvollziehbar. Warum? Weil sie einfach Gott aus der Gleichung gestrichen haben. Wir sehen das in Kapitel 2, Vers 4, wie Paulus zu Anfang dieses Verses sagt: Ich sage aber, dass euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Ihr Lieben, es ist eine Kunst. Und sie sind richtig gut, diese Überredungskünste. Ich habe es überschrieben mit dieser Aussage: Es gibt für alles eine Erklärung. Du hast für jede deiner Abweichungen und für jeden deiner Raube eine gute Erklärung. Bin ich mir absolut überzeugt von. Wir sind Experten darin, gute Erklärungen zu haben. Aber ihr Lieben, es ist ein Klassiker. Es ist genauso ein Klassiker wie der Enkeltrickbetrug. Also lasst uns ihn hinter die Ohren schreiben. Es gibt eine Erklärung, muss Alarmglocken einschalten bei euch. Ein genialer Allzweckbetrug. Wie lautet die Masche? Seid ihr bereit? Die Masche geht so. Es ist die Nur-Heute-Masche. Nur heute. Die Nur-Heute-Masche, sie überredet dich, dass du nur heute eine Komplexität im Alltag hast, wie sie nie zuvor da war. Die Menschheit hat diese Komplexität noch nicht gesehen. Nur heute. Die Störungen, von denen wir in der letzten Predigt schon gehört haben, sie sind so vielschichtig. Nur heute gibt es das. Die Vergangenheitsbewältigung ist so wichtig geworden, nur heute. Das Ausmaß ist nur heute so groß, dass die Bibel auf jeden Fall ein guter Anfang ist, aber niemals ausreicht. Wir brauchen Experten heute. Diese nur heute Masche will dir vormachen, dass du nur heute deine Kinder nicht mehr schaffst zu erziehen. Das ist einfach too much. Sie will dir vormachen, dass das Leben miteinander, die Anforderungen an die Kinder, all das, was früher irgendwie geklappt hat, geht nicht mehr. Du brauchst einen Experten. Christus reicht nicht, die Bibel natürlich auch nicht. Die nur heute Masche, sie macht dir vor, dass Leiterschaft so komplex geworden ist, du brauchst viele Kurse. Oder für eine einfache Antwort wie in der letzten Predigt, ein Tagesseminar. Die Bibel ist nett, aber sie genügt nicht. Jesus ist toll, aber er reicht nicht. Das ist die Nur-Heute-Masche. Weil heute ist die Komplexität so viel größer. Das ist der Betrug. Aber ihr Lieben, die Bibel, sie kennt all diese Verfehlungen, all diese Sünden. Sie kennt Missbrauch, sie kennt Trauma, sie kennt Depression, sie kennt Leiterschaft. Und die Bibel hat Antworten. Sie kennt Ordnung, sie kennt Unterordnung, sie kennt Erziehung, sie kennt Arbeitsethik, sie kennt Selbstmordgedanken. Die Bibel, sie kennt jede sexuelle Verirrung. Die Bibel, sie kennt Essstörungen, Magersucht, Machtsucht, jegliche Zwangsstörungen bis hin zur Zwangsstörung zu putzen. Die Bibel kennt sie und hat Antworten darauf. Und sie genügt. Diese Nur-Heute-Masche ist so alt und so bekannt wie die Enkelkind-Masche. Kennst du sie? Ich bin mir sicher, du bist schon drauf reingefallen. Ich viel zu oft. Denn nach nur heute kommt nur ich. Natürlich, bei allen anderen gilt das. Aber ich, wenn du wüsstest, ich kann mir gönnen. Das sind Trugschlüsse. Dieser Begriff der Überredungskunst wird in 1. Mose 29, Vers 25 gebraucht für Leer oder Laban. 1. Mose 29, 25, es geschah am Morgen, siehe, da war es leer. Ihr kennt die Geschichte, Jakob arbeitet 7 Jahre für Rahel und in der Hochzeitsnacht ist es leer. Oder am nächsten Morgen, genauer gesagt. Siehe, da war es leer und er sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Hier ist genau dieser Begriff, der benutzt wird. Und ich möchte euch diese Geschichte in Erinnerung rufen, um euch aufzuzeigen, dass Betrug Betrug ist. Dass Betrug richtig gut aussieht. Dass Betrug nicht so leicht aufzudecken ist. Welcher Mann würde 7 Jahre arbeiten und dann in dem Moment nicht merken, dass es jemand anders ist? Der Betrug war ausgeklügelt, versteht ihr? Laban und Lea hatten einen perfekten Plan. Und Lea war angetrieben von ihrem unfassbaren Neid, ihrer Sehnsucht, diesen Betrug durchzuziehen. Diese Täuschung, genau so sind die Täuschungen heute. Es hat alles gepasst und doch war es völlig falsch. Wir finden das Wort auch in Epheser, dem Parallelbrief, Kapitel 4, Vers 22. Dort schreibt Paulus, dass was den früheren Wandel betrifft, wir den alten Menschen abgelegt haben, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte. Er sagt es hier, dass wir das ablegen. Das ist die Vergangenheit, dass wir diesem Betrug auf den Leim gegangen sind. Das haben wir abgelegt. Betrügerische Begierden. Der Sinn ist also ein geschicktes Täuschen. Nun, das letzte Beispiel, was ich euch geben möchte für diese Täuschung, ist Jakobus 1, 22. In Jakobus 1, 22 ist der Höhepunkt aller Täuschung. Der dich täuscht, bist nämlich du selbst. Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wieder das gleiche Wort. Wir betrügen uns selbst, weil wir so viele Selbstgespräche führen. Wir hören auf uns selbst, statt zu uns selbst zu reden. Jonathan Edwards, er schreibt dazu einige Abschnitte, die ich euch vorlesen möchte, wie das aussieht. In dem Buch Sünde oder unter der alte Titel Das verlorene Gewissen von MacArthur hat er den Anhang von Edwards drin und er schreibt, wo die Sünde Einfluss auf unsere Vorlieben nimmt, erscheinen uns diese Sünden als akzeptabel und gut. Von Natur aus ist unser Verstand von vornherein der Meinung, dass alles, was uns selbst wohlgefällt, auch recht sei. Hier kommt der Hedonismus durch. Was uns wohlgefällt, sei auch recht. Und deshalb ein sündiger Wunsch, wenn deshalb ein sündiger Wunsch unseren Willen beherrscht, wirkt sich das auf unseren Verstand aus. Wenn Menschen sich deshalb, sagt er weiter, ihrer eigenen Sünde nicht bewusst sind, kann es extrem schwer sein, sie dazu zu bewegen, ihre Sünde einzusehen. Denn schließlich verblendet das gleiche böse Verlangen, das zur Sünde hinführt, den Menschen auch in dieser Sünde. Je mehr ein zorniger Mensch seinem Groll oder Neid nachgibt, so Edwards, desto mehr verblenden diese Sünden den Verstand dahingehend, dass er sie gutheißt. Je mehr ein Mensch seinen Nächsten hasst, desto mehr neigt er zu der Überzeugung, dass er guten Grund für seinen Hass habe, dass sein Nächster unbedingt hassenswürdig sei. Ja, dass er es geradezu verdiene, gehasst zu werden und dass es nicht seine Pflicht sei, ihn zu lieben. Edwards fährt fort. Je mehr sich böse Lust bei einem Menschen festsetzt, desto süßer und lieblicher wird ihm diese Sünde erscheinen. Umso mehr neigt er zu dem Denken, dass daran auch gar nichts Böses sei. Und ein letzter Abschnitt gleichermaßen trifft zu. Je mehr jemand materielle Dinge begehrt, desto wahrscheinlicher hält er dies für entschuldbar. Er wird sich einreden, dass er diese Dinge braucht, ohne sie nicht auskommen kann. Er überlegt sich, wenn diese notwendig sind, so ist es ja keine Sünde, sie zu begehren. Jede Lust des menschlichen Herzens kann auf diese Weise gerechtfertigt werden. So Jonathan Edwards. Das ist für alles eine Erklärung haben. Die Taktik des Widersachers ist für alles eine Erklärung. Habt Acht vor dieser kreativen Umschreibungsbetrugsmasche. Wir können alles mit gutem Anstrich versehen. Die erste Taktik, leere, betrügerische Weisheit. Die zweite Taktik, für alles eine Erklärung. Die dritte Taktik ist, der Krieg wird umbenannt. In Kolosser 2, Vers 8 schauen wir nochmals hinein und sehen, dass Paulus schreibt, die Philosophie, sie ist leer. Und wir haben uns schon angeguckt, gemäß den Überlieferungen der Menschen, und schauen uns nun an, gemäß den Grundsätzen der Welt. Diese Philosophie ist deshalb leer, weil sie nach den Grundsätzen der Welt aufgesetzt ist. Was wird hier umbenannt? Wir nennen es nicht Krieg, wir nennen es Zeitgeist. Das ist die Umbenennung. Wir nennen es Zeitgeist. Krieg hört sich ja so schlimm an. Da würde ja jeder sofort wach werden. Zeitgeist ist, wir sind doch alle Kinder unserer Zeit. Gemäß den Grundsätzen der Welt heißt, es gibt Prinzipien in dieser Welt, anders gesagt den Zeitgeist, der als normal angesehen wird. Und damit ist die Taktik, ist doch normal. Es ist doch kein Ding. Machen doch alle so. Aber was, ihr Lieben, ist denn normal? Ist es normal, weil die Gesellschaft es tut? Das ist der Zeitgeist. Ist das der Maßstab? Nein, es ist nicht normal, weil alle es tun. Es ist das Normal, was hier drin steht. Gottes Wort ist das Normal, alles andere ist abnormal. Und die Psychologie, sie hat keinen Standard für normal. Sie hat nur das, was sie beobachtet. Und das ist dann eben normal oder abnormal. Aber es gibt keine echte Wahrheit. In unserer postmodernen Welt sowieso ja völlig verpönt. Hier ist die einzige Wahrheit, die normal beschreibt. Und alles muss an diesem Wort gemessen werden. Und diese Philosophie hat eben den Zeitgeist als sein Argument. Es machen doch alle. Es ist gemäß den Grundsätzen der Welt. So lebt man heutzutage. So macht man das hier. In dem großen Kontrast nicht Christusgemäß. Diese Weltanschauung, dieses Wertesystem, in dem wir leben, ist völlig abnormal zu dem, wovon wir überzeugt sind. Weil innerhalb dieses Wertesystems, wie in meinem Beispiel zum Hedonismus, Gott aus der Gleichung gestrichen wurde. Gegründet auf die Mächte dieser Welt, übersetzt Luther. Zürcher übersetzt gemäß den kosmischen Elementen. In diesen beiden Übersetzungen wird deutlich, dass Paulus hier auch anspielt auf die übernatürlichen Geister, die hinter diesen Prinzipien stehen. Hinter dem Zeitgeist steht einer. Er nennt sich Luzifer. Und in dem längeren Brief, den Paulus mit den gleichen Postboten geschickt hat, dem Epheserbrief zusammen mit dem Kolosserbrief, da beschreibt Paulus das auch etwas ausführlicher. Nämlich in der Waffenrüstung. So bekannt. In der Waffenrüstung beschreibt Paulus diesen und entlarvt diesen Zeitgeist. Er sagt in der Waffenrüstung in Epheser 6, Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Gegen wen ist der Kampf? Gegen Satan und seine Dämonen. Es ist kein schlechter Disney-Film oder Marvel. Das ist die Realität. Dies anzuerkennen ist der erste Schritt, wachsam zu sein. Es gibt die Realität. Und der zweite Schritt ist die Strategie zum Sieg, die hier die Waffenrüstung in Epheser 6 ist. Wir lesen die Verse 13 bis 18, um sie in Erinnerung zu rufen. Deshalb, schreibt Paulus hier, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Steht fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt, mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. So ähnlich zu Kolosser 2, 6 und 7. Vers 17, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Kommt in Kolosser in Kapitel 3. Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das Ermutigende an der Waffenrüstung ist, die Taktik ist offengelegt, die Strategie ist klar und du hast das, was du anlegen kannst. Und du hast eine Überzeugung, du kannst widerstehen. Und es ist so einfach, der Schild des Glaubens, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nicht 50%, Nicht 90%. Alle. Ist das, was er in Kolosser 2, 6 und 7 gesagt hat. Wie ihr den Herrn angenommen habt, so wandelt in ihm. Wir brauchen nichts mehr. Aber wir müssen uns klar werden, dass die Philosophie, die so leer aussieht, die wirksamer ist als Laban und Lea, Luzifer als Grundlage hat und 4000 Jahre Erfahrung, Entschuldigung, 6000 Jahre Erfahrung ihm und seinen Dämonen gibt. Deshalb müssen wir Acht haben. Alles, das, was wir in Kolosser jetzt gesehen haben, 2 Vers 8, passt nicht wozu? Passt nicht zu Christus. Der Vers endet mit und nicht Christus gemäß. All das ist nicht Christus gemäß. Hat der Zeitgeist Einfluss auf dich? Ein weiteres Beispiel. Der Zeitgeist, er hat einen ausformulierten Ideallinieplan für jede Lebensphase deines Lebens. Im Zeitgeist gibt es eine Ideallinie für die ersten Jahre deines Lebens als Kind. Es gibt eine Ideallinie für dich als Jugendlichen. Der Zeitgeist kann genau ausformulieren, wie ein Student ist. Er formuliert dann aus, wie Karriere aussieht und so die ganzen Jahre, wo du viel Kraft hast, ist alles ausformuliert. Der Zeitgeist hat eine fertige Ausformulierung für die Vorbereitung auf die große Rente, eine fertige Ausformulierung für deine Rente. Das hat der Zeitgeist ausformuliert. Die Frage ist, hast du es ausformuliert aus biblischer Sicht? Wenn nicht, dann läufst du einfach mit. Dann bist du einfach im Strom gefangen und glaub nicht, dass du es erkennst. Du erkennst es nur, wenn du schaust, was davon ist Christusgemäß. Und es ist nicht viel, was übrig bleibt. Oder ermutigst du deine 14-, 15-jährige Tochter zu einer gleichen Hingabe wie Maria, die wir gerade zu Weihnachten noch uns vor Augen geführt haben? Oder geht das nur heute nicht mehr, mit 14, 15 so einen Glauben an den Tag zu legen? Oder den Josef, der ein bisschen mehr im Zentrum des Heiligabend-Gottesdienstes stand? Wir wissen nicht genau, wie alt er war, aber ermutigen wir die jungen Männer, solche Entscheidungen zu treffen? Oder geht das nur heute nicht mehr? Weil im Zeitgeist ist ja der Jugendliche, der kann ja eigentlich gar nichts. Vor allem kann er keine Verantwortung übernehmen. Wir müssen ihn schön pudern. Und wenn dein Kind zu so einem Kind gehört, der wirklich das alles nicht kann und tut, stellst du dir dann die Frage, warum es so gekommen ist. Das ist der Zeitgeist. Deshalb heißt es in Römer 12, dass wir unsere Gedanken erneuern müssen. Die Taktik der Diebe, sie ist betrügerische Weisheit. Wir haben für alles eine Erklärung. Wir benennen den Krieg um in Zeitgeist, aber es ist ein geistlicher Kampf. Epheser 6, wir haben die Waffenrüstung dafür. Und zuletzt ein kurzer Ausblick nach vorne. Die Taktik beinhaltet auch Hochglanz nach außen. Das ist einfach nur ein mit nach vorne schauen, was Paulus noch sagen wird. Er wird in Vers 23, wir werden da mehr Zeit für haben, wenn wir da hinkommen, noch deutlich machen, dass diese Taktik beinhaltet, Kolosser 2, 23, einen Schein von Weisheit zu haben. Einen Schein von Weisheit. in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes, die doch wertlos sind. Wir haben den Text schon gelesen. Einen Schein von Weisheit. Ich möchte, dass ihr heute noch Folgendes merkt. Euch merkt zu diesem Thema. Dieser Schein von Weisheit, dieser Hochglanz nach außen, dieser selbstgewählte Gottesdienst, er ist wirklich anstrengend. Dieser selbstgewählte Gottesdienst erfordert Opfer. Seht ihr das? In Vers 23, Kasteiung des Leibes. Es ist nicht so, dass das ein Leben wäre, wo man sagt, ich lasse alles laufen, sondern hier sind große Opfer dabei. Hier ist Anstrengung dabei, hier ist Mühe dabei. Wir reißen uns so oft am Riemen, ist hier dabei. Aber was fehlt? Christus fehlt. Es ist nicht das, was Christus möchte, nicht auf die Art und Weise, wie Christus es möchte. Es ist selbst erdacht. Ich könnte ja mal dies oder jenes tun. Und am Ende liegt der Fehler worin? Schaut in die letzten Worte des Verses. Danke. Das Ziel von all diesem selbstgewählten Gottesdienst ist Befriedigung meines Fleisches. Daran könnt ihr es aufdecken. Ihr könnt all euren Gottesdienst aufdecken, all eure Mühe, all eure Opfer, mit der Frage, wer steht am Ende im Mittelpunkt? Gott oder ich? Fühle ich mich toll oder bin ich dankbar, ein Werkzeug in Gottes Hand gewesen zu sein? Ich habe toll gedient. Ich habe toll sauber gemacht. Ich habe schön gesungen. Ich habe die Kinder voll im Griff gehabt. Ich arbeite hart für meine Familie. In diesem Gottesdienst, Hochglanz nach außen, gehst du ins Bett mit den Gedanken, ach, wie toll ich bin. Meine Selbstgerechtigkeit ist das, was mich ruhig schlafen lässt. Wie lange wird es halten? Freilich ein Schein von Weisheit, sagt Paulus. Ja, es sieht nach außen perfekt aus. Und der wahre Gottesdienst sieht nach außen gar nicht so anders aus. Aber innen drin ist nichts davon. Wenn wir anfangen, Christus ins Leben einzubeziehen, dann werden wir ihn auch brauchen. Versteht ihr, was ich sage? Die Selbstgerechtigkeit, das kann ich alles ohne Jesus und ohne seinen Heiligen Geist. Kann ich. Und ich bin am Ende der Held. Weil ich habe ihn nie gebraucht. Du kannst am Ende schlafen gehen nach diesem Tag und sagen, ach wie toll. Oder du gehst am Ende des Tages schlafen und denkst dir, wie Gott mir gnädig war. Wie wir das geschafft haben. Unmenschlich. Aber der Herr hat mir Gnade gegeben. Sein Geist hat mir Kraft geschenkt. Das macht den Unterschied. Dass in den Alltagssituationen ich mir bewusst mache, Christus, du genügst. Ich klammer mich an Christus und ihr könnt die nächsten Verse weiterlesen, ihr könnt Epheser nochmal lesen und ihr freut euch in Christus. Und ohne ihn steht auf dem Spiel, dass du ihn nicht ehrst, dass du der Freude beraubt wirst und deines ewigen Lohnes beraubt wirst. So leer sind die Philosophien dieser Welt, aber so listig sind sie auch. Die Lösung, sie ist einfach. In Christus sind alle Schätze der Weisheit geschenkt. Sei wachsam, indem du verstehst, was auf dem Spiel steht und weißt, wie die Taktik der Diebe aussieht, damit du nicht beraubt wirst der Weisheit Christi im Alltag. Hatte Ilse Angst vor dem Enkeltrickbetrug? Nein, aber sie war wachsam. Sie war wachsam. Und so wollen auch wir leben, uns in Christus freuen und wachsam sein, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Und nächste Predigt zum Kolosserbrief sprechen wir dann von unserem Schutz, von unserem Klammern an Christus. Aber ihr dürft gerne schon vorlesen in Kolosser 2, 9 und folgende. Lasst mich zum Schluss beten. Ihr dürft aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine große Gnade, die wir nötig haben, nach dieser Wahrheit, nach diesem Spiegel, in den wir hineingeschaut haben. Je mehr wir darüber nachdenken, je mehr ich darüber nachdenke, sind es unzählige Momente des Betrugs. So beten wir, Herr, schenk du uns offene Augen. Lass uns durch die Weisheit deines Wortes erkennen und offenbaren, wo dieser leere Betrug ist. Die Taktiken, sie sind genial ausgefeilt. Und es ist einer der größten ersten Fehler zu meinen, es gäbe sie nicht. Herr Jesus Christus, wir preisen dich und loben dich für deine Vergebung, die uns zuteil wird in jedem Moment, in dem wir zu dir kommen und um diese Vergebung beten, nachdem wir Sünde erkannt haben. Und wir beten auch, Herr, zeige du uns die Sünde, die Fehler, den Betrug in unserem Leben, den wir heute noch nicht sehen. Gebrauche du dein Wort, gebrauche du diese Predigt, das Nachdenken darüber, gebrauche Geschwister in unserem Leben, sodass wir erkennen und Christus gemäß handeln und leben. Denn das ehrt dich, schenkt uns Freude und ewigen Ruhm. So beten wir, Herr, mögen diese Wahrheiten unsere Vorsätze fürs nächste Jahr bestimmen und einordnen. In Jesu Namen, Herr. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.